HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Wir beginnen mit einem Hörbuch der mit dem Schweizer Literaturpreis ausgezeichneten Autorin Julia von Lucadoux. Julia von Lucadoux ist promovierte Filmwissenschaftlerin. Sie wurde 1982 in Heidelberg geboren und hat unter anderem als Redakteurin beim Fernsehen gearbeitet. Ihr erster Roman, Die Hochhausspringerin aus dem Jahr 2018, stand auf der Shortlist für den Schweizer Buchpreis. Jetzt ist ihr neuer Roman Tick-Tack als Hörbuch bei Ruf Music erschienen. Tick-Tack, Dorothee Meyer-Karwig, dieser Titel erinnert an eine alte Uhr. Hat denn der Roman etwas mit Zeit zu tun, mit der fließenden Zeit?
Ja, Tick-Tack hatte ich zu Anfang für mich so gedeutet. Ein älterer Mensch, ich sag mal über 40, hört zum ersten Mal von dem Videoportal TikTok und fragt dann nach Tick-Tack, was ist das denn? Also ganz am Schluss erfährt man dann, was es mit Tick-Tack wirklich auf sich hat. Aber insgesamt geht es in diesem Roman um soziale Medien, also wie beispielsweise Instagram, TikTok und so weiter und was diese Medien mit Jugendlichen machen. Und das ist eine der Erkenntnisse aus dem Roman. Ich als älterer Mensch verstehe zu Anfang fast nur Bahnhof. Also viele Begriffe der Jugendlichen sind mir ziemlich fremd. Manches kann ich mir herleiten, aber so der Rest. Trotzdem würde ich sagen, es ist ein guter Roman auch für ältere Menschen. Ältere, sage ich mal, eben ab 40. Er ist sehr böse, sehr zynisch, auch spannend und ziemlich beunruhigend.
Also soziale Medien kommen drin vor. Worum geht's denn im Einzelnen?
Der Roman ist aus zwei Perspektiven geschrieben, aus Sicht des weiblichen Teenagers Mette, die ist 15, und aus Sicht des so Mitte 20-jährigen Jo. Wir hören die beiden mit ihren Chats immer abwechselnd. Mettes Part wird gelesen von Anna Drexler. Und sein Part wird gelesen von Andrej Kaczmarczyk. Und zu Beginn kennen sich die beiden nicht, lernen sich dann später aber kennen. Und es beginnt mit ihr und da hören wir gleich mal rein.
1250 folge ich. 10.3k Follower. 250.2k Likes. Terra fucking Pi, die dritte. Und wen hat sich die Übermutter diesmal ausgesucht? Ein Klischee von einer Therapeutin. Wenn es ein IKEA-Katalog nur für Therapiepraxis-Wartezimmer gäbe, wäre das hier auf dem Cover. Breitwandbilder von türkisen Wasserfällen und Wiesenlandschaften in Pastelltönen. Entspannungsporno aus der Archivbildagentur. Alle Möbel off-white. Unbelastet. Man will ja keine traumatischen Assoziationen triggern. Aber auch nicht zu unpersönlich rüberkommen. Das Off des Whites, die passende Prise Menschlichkeit. Neue Therapeutin gleich 100% Sellerie, schreibe ich Jamur und schicke ihr ein Wasserfallfoto. Fuck my life. Du hast eindeutig eine Gemüsephobie. Solltest du direkt mit deiner neuen Therapeutin besprechen. Mein Kichern hallt durch 30 Quadratmeter. Warum so ein monströses Wartezimmer für Einzeltherapien? Das muss Strategie sein. Man soll spüren, wie unwichtig und einsam man ist. Ein Fliegendreck in der Wasserfallaula. Und dann, bäm, geht man rein zur Therapeutin und sie sagt, du bist kein Fliegendreck und man ist total glücklich.
Ja, das war ein Ausschnitt aus Tick-Tack, einem Roman von Julia von Lucadoux. Mettes Mutter hat ihre Tochter offensichtlich zur Therapeutin geschleppt und schnell wird klar, warum. Mette ist hochbegabt und sie hatte versucht, sich umzubringen. Warum wird dann erst im Laufe des Chats oder der Chats klar? Sie hatte ihren Selbstmord sogar auf TikTok angekündigt, doch keiner ihrer Follower hatte reagiert. Sie ist dann auf die Gleise gesprungen, wurde dann aber von einem jungen Mann gerettet. Ja, nun sitzt sie also bei der Psychotherapeutin und hat keine Lust zu kooperieren, keine Lust mehr, das hochbegabte Kind zu sein, das alle Leistungen brav abliefert und keine Lust mehr auf ihre gutbürgerliche Helikoptermutter.
Jetzt haben wir einiges über diese Mette erfahren. Sie haben eingangs gesagt, es geht um Mette und Jo. Was ist jetzt mit dem?
Jo ist ebenfalls ein sehr intelligenter junger Mann eben in diesem Fall. Er hat trotzdem sein Studium abgebrochen, ist wieder eingezogen bei Mutter und Schwester. Die Mutter ist so ein bisschen esoterisch drauf. Sie bemüht sich aber sehr, ihren Sohn zu verstehen. Der verachtet sie aber dafür, vermüllt sein ehemaliges Kinderzimmer total und ist wütend auf alle und jeden. Und Mettes Video vom Selbstmordversuch hat er im Internet entdeckt. Also die Filme der Überwachungskameras von so einem Bahnhof landen offensichtlich alle auch oder zum großen Teil im Internet. Und Jo sucht dann gezielt so grausame Videos, wo irgendwelchen Leuten irgendwas passiert. Und dann sitzt Mette auf einmal bei Jos kleiner Schwester Mia in deren Zimmer. Jo hört dann durch die dünne Wand, dass Mia über ihren Loser-Bruder herzieht und er lästert umgekehrt über sie und die fette Mette, wie er sie nennt, die nicht ganz eben den Schönheitsidealen entspricht.
Wenn das Lästerschwesterchen wüsste, wie viel Asche nebenan fließt, würde es den Mund nicht mehr zukriegen vor lauter Staunen. Bitte, bitte, liebster Bruder, würde es weinen. Kaufst du mir das Glamour-Vanity-Set, das mir Mama verboten hat, weil es mich aussehen lässt wie eine Nutte? Bitte, bitte, bitte? Aber bitte, gerne. Hashtag Erbsenhirn-Mia. Hier sind 100 Dollar-Dollar-Bills, mein Mäuschen. Was Weiblinge wie sie an Lügen verzapfen, ist kriminell. Selbstjustiz-Echse. Aber stattdessen werde ich gehatet dafür, dass ich die Dinge so sage, wie sie sind. Ohne Fake, ohne Filter, ohne verdammte Bunny-Ears. Das ist das Perfide an der Welt, in der wir leben. Dass Viehmeuts wie Mia die Kontrolle haben, dass die bestimmen, trotz Wahrnehmungsstörung. Meine Posts werden zensiert. Ich, mit einem IQ von 160, werde geblockt, weil die Wahrheit gefährlich ist. Eine Mia-Armee züchten die sich ran. Eine verdammte Herde aus gleichgeschalteten, gleichgestylten, gleichidiotischen Lemmingen. Und das hier ist Mettes Aufnahmegespräch, das ist ihr Jobinterview. Nur ich kann sie retten vor der Hölle der Ignoranz. Die braucht mich. Vielleicht ist es noch möglich, sie auf die richtige Seite zu holen. Rescue Mission, Echse.
Ja, dieser Jo versteht sich als Anti-Influencer und er rekrutiert Mette dann für den Kampf gegen den Mainstream. Beide sind hochintelligent, aber Mette schämt sich für ihren nicht ganz elfenhaften Körper und Jo ist schon ziemlich bösartig und auch manipulierend. Ja, und dann kommt Corona und Jo geht zu den Querdenkern und zieht Mette mit. Schließlich organisieren sie dann sogar eine reale Demo in Berlin und Jo will Mette dazu verführen, auf dieser Demo ein Fanal zu setzen. Was genau darunter zu verstehen ist und ob das gelingt, das erfährt man dann ganz zum Schluss des Romans.
Das klingt schon sehr spannend und ist ja auch ein hochaktuelles Thema.
Ja, genau. Ein Roman, der bei allen Grausamkeiten, also dieser erschreckenden Hate Speech von Jo beispielsweise, immer wieder auch ziemlich witzig ist. Also jede Seite bekommt hier ihr Fett weg, die wahnhaften Maskenverweigerer, ebenso wie die überambitionierten Maskenträger. Aber hinter allem stehen eben zwei Jugendliche, Mette und Jo, beide allein, beide emotional bedürftig, beide auch überfordert von ihren jeweiligen Eltern bzw. Müttern und ja, der ganzen Welt. Wobei Jo dann eben vollkommen abdriftet in diese Hassecke gegen das System. Beide sind ja intelligent, aber das hindert sie nicht, Verschwörungstheorien zu verfallen. Je absurder, desto glaubhafter sogar für sie.
Jetzt haben wir einmal André Kaczmarczyk gehört und zum anderen Anna Drexler. Die beiden klingen sehr authentisch in ihren Rollen, finde ich.
Ja, ich finde auch, die machen das ganz hervorragend. Also sie klingen aufgebracht, ironisch, zynisch, dann wieder sehr verletzlich und unsicher. Und bei der Wahl, soll ich den Roman lesen oder hören, würde ich unbedingt für die ungekürzte Lesung plädieren. Also die Vorstellung, lesend über all diese Begriffe aus den sozialen Medien stolpern zu müssen, nee, das kann ich mir nicht so gut vorstellen. Die beiden machen das hier viel besser.
Jetzt ist das ein Roman, der in der Welt der Jugendlichen spielt. Wenn man sich jetzt mal das Alter der Autorin Julia von Lucadou anschaut, 1982 geboren, klingt erstmal jung, aber sie ist auch schon 40, damit dieser Welt doch schon entwachsen.
Ja, trotzdem klingt es für mich sehr wahr, was sie schreibt. Ich denke, gut recherchiert, beziehungsweise ich vermute mal, dass sie sicher sehr viel intensiver in den sozialen Medien unterwegs ist als ich beispielsweise. Es ist insgesamt ein Roman, der ziemlich schwindelig macht, der auch klar macht, was in sozialen Medien passieren kann, wie man mit ihnen Menschen manipulieren kann, wie abhängig man als Teenager von diesen Likes werden kann. Aber es zeigt auch, was Eltern alles unternehmen, um ihre Kinder mit diversen Apps vollkommen zu kontrollieren. Auch ganz interessant. Was man hier zu hören bekommt, ist ja sehr wahr, sehr erschreckend. Daher würde ich sagen, unbedingt hören, auch wenn es mitunter manchmal ein bisschen wehtut.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über TikTok von Julia von Lukadu, gelesen von Anna Drexler und André Kaczmarczyk. Eine MP3-CD, 7 Stunden, 10 Minuten Hörzeit zum Preis von 20 Euro. Und erschienen ist dieses Hörbuch bei Ruf Music Tacheles. Wir kommen jetzt zu einem Hörbuch aus der Reihe Große Werke, große Stimmen des Verlags DAV, der Audioverlag. Eine Lesung des Novellenzyklus Gehirne von Gottfried Benn. Gottfried Benn war neben seiner Tätigkeit als Arzt einer der renommiertesten Essayisten und Dichter des deutschen Expressionismus. Gelebt hat er von 1886 bis 1956. In seinen Werken hat er seine Erfahrungen am Seziertisch ebenso verarbeitet wie seinen Wandel zum Kritiker des NSDAP-Regimes. 1951 wurde er für sein literarisches Schaffen mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet. Dorothee Meyer-Karweg, geschrieben hat Gottfried Benn den Novellenzyklus Gehirne während des Ersten Weltkriegs, so ab 1915. Und der Titel deutet ja schon an, dass er hier in dem Zyklus seine Arbeit als Arzt reflektiert. Um was geht es da genau?
Gottfried Benn erzählt in diesem Novellenzyklus Gehirne von der Welt eines jungen Arztes, den er hier Werf Rönne nennt. Rönne soll in einer medizinischen Anstalt den Chefarzt vertreten. Und dort angekommen verhält er sich aber ein bisschen merkwürdig. Also statt sich mit den Patienten zu beschäftigen und Anweisungen zu geben, versinkt er mehr und mehr in sich selbst. Und da hören wir gleich mal rein in eine Szene, die Novelle bekannt gemacht hat. Als Interpreten hören wir den Schauspieler Rolf Becker.
Oft, wenn er von solchen Gängen in sein Zimmer zurückgekehrt war, drehte er seine Hände hin und her und sah sie an. Und einmal beobachtete eine Schwester, wie er sie beroch oder vielmehr, wie er über sie hinging, als prüfe er ihre Luft. Und wie er dann die leicht gebeugten Handflächen nach oben offen an den kleinen Fingern zusammenlegte, um sie dann einander zu und ab zu bewegen, als bräche er eine große, weiche Frucht auf oder als böge er etwas auseinander. Sie erzählte es den anderen Schwestern, aber niemand wusste, was es zu bedeuten habe, bis es sich ereignete, dass in der Anstalt ein größeres Tier geschlachtet wurde. Rönne kam scheinbar zufällig herbei, als der Kopf aufgeschlagen wurde, nahm den Inhalt in die Hände und bog die beiden Hälften auseinander. Dadurch fuhr es die Schwester, dass dies die Bewegung gewesen sei, die sie auf dem Gang beobachtet hatte. Aber sie wusste keinen Zusammenhang herzustellen und vergaß es bald.
Ja, das ist eine bezeichnende Szene dieses Novellenzyklus, in der der junge Arzt Werf Rönne eine Handbewegung macht, mit der er auch bei Sektionen die Gehirnhälften auseinanderbricht.
Das ist ja dann wohl auch eine Handbewegung, die Gottfried Benn vertraut gewesen sein muss, der ja lange als Sektionsarzt in der Pathologie gearbeitet hat.
Ja, genau. Und das zeigt die Irritation des Arztes über diesen Körperteil, der vor ihm liegt, so als graue und etwas schwabbelige Masse, die dann doch Ort des Intellekts und der Seele sein soll.
Die Medizin hat ja Anfang des 20. Jahrhunderts wirklich große Fortschritte gemacht, aber das Gehirn, das blieb damals und bleibt auch heute noch ein mysteriöses Organ.
Ja, auch wenn Werf Rönne viel über das Gehirn weiß, genauso wie Gottfried Benn damals. Das letzte Geheimnis kann er dem Organ eben nicht entlocken. Es bleibt ein unfassbares Gebilde. Und grundsätzlich leidet Rönne am Widerspruch zwischen der Vorstellung des Menschen als ja, göttlichem Wesen und dem, was er im Krankenhaus sieht und erlebt, dem Menschen in all seiner Erbärmlichkeit, in seinem Siechtum und seinem Verfall.
Und auch das hat Benja als Arzt und Sanitätsoffizier selbst erfahren. Er beschreibt das hier auch wirklich sehr genau.
Ja, genau. Und auch ein bisschen blutrünstig. Ja, und das müssen auch traumatische Erfahrungen für Ben gewesen sein. Er hat sich dann ja auch in den Drogenrausch geflüchtet und seine Figur Werf Rönne hält es ebenfalls nicht aus in der Klinik. Der Chefarzt muss zurückgeholt werden und Rönne versucht an dem Chefarzt seine Gedanken darzulegen.
Sehen Sie, in diesen meinen Händen hielt ich sie. 100 oder auch 1000 Stück. Manche waren weich, manche waren hart, alle sehr zerfließlich. Männer, Weiber, mürbe und voll Blut. Nun halte ich immer mein eigenes in meinen Händen und muss immer danach forschen, was mit mir möglich sei. Wenn die Geburtszange hier ein bisschen tiefer in die Schläfe gedrückt hätte, wenn man mich immer über eine bestimmte Stelle des Kopfes geschlagen hätte, was ist es denn mit den Gehirnen? Ich wollte immer auffliegen wie ein Vogel aus der Schlucht. Nun lebe ich außen im Kristall. Aber nun geben Sie mir bitte den Weg frei. Ich schwinge wieder. Ich war so müde. Auf Flügeln geht dieser Gang mit meinem blauen Anemonenschwert. In Mittagssturz des Lichts. In Trümmern des Südens. In zerfallendem Gewölk. Zerstäubungen der Stirne, Entschweifung der Schläfe.
Tja, man fragt sich, was ist mit diesem Rönne hier passiert? Ist er wahnsinnig geworden oder hat er sich den Drogen hingegeben? Das, was Werf Rönne jedenfalls weiter erlebt und beschreibt, wirkt schon sehr irreal und assoziativ.
Jetzt haben wir hier Rolf Becker gehört, der spricht diese Prosatexte. Wie finden Sie ihn? Ist er eine gute Wahl für diese Texte?
Ja, es gibt ja von Gottfried Benn auch Originalaufnahmen. Da liest er auch sehr zurückgehalten, sehr bedächtig. Und Rolf Becker schlägt einen recht ähnlichen Ton an. Er klingt ruhig und so besonnen melancholisch, teilweise verhauchend. Und der Text wird hier ja immer assoziativer. Es sind bald nur noch recht unzusammenhängende Gedankensplitter, von denen wir hier hören. Und das nimmt Rolf Becker schon auch wunderbar auf. Also er schmeckt diesen einzelnen Gedanken regelrecht nach. Das merkt man. Da hört man gebannt zu. Und auch wenn der Text mitunter ein bisschen nebulös wird und es nicht ganz gelingt, jedem Gedankenfetzen zu folgen, hört man das sehr gern.
Auf der CD heißt es, dass die Texte gekürzt seien. Was heißt das genau? Also wurden da einzelne Novellen weggelassen oder wurden die Texte in sich gekürzt?
Also der Text in sich wurde fast überhaupt nicht gekürzt. Einmal, habe ich es gemerkt, wurden ein paar Teilen weggelassen. Die Lesung wurde ja als Radiosendung konzipiert und da musste der Text wohl der vorgegebenen Sendelänge ein bisschen angepasst werden. Aber das sind nur einmal 3 bis 4 Zeilen. Ansonsten wurde ein Teil, also eine Novelle weggelassen, die mit dem Titel Die Insel enthalten sind. Dann noch die Teile Gehirne, die Eroberung, die Reise und der Geburtstag. Ist natürlich schade, dass dieser eine Teil, in Bens Worten eine Novelle, fehlt, aber die Teile stehen schon für sich. Hier geht es einfach um ein Wiederentdecken von Gottfried Benns Texten und das gelingt durch die Lesung von Rolf Becker wirklich sehr gut. Alles in allem würde ich sagen, es ist ein sehr wichtiges Werk, das den bis heute geltenden Widerspruch von Körper und Geist und der Abhängigkeit des einen vom anderen zum Thema macht. Von einem Autor geschrieben, der in einer bis dahin nicht gekannten Art und Weise die Erfahrungen und Erlebnisse eines Arztes sehr expressiv und sehr provokant literarisch verarbeitet hat. Und die Reihe Große Werke, große Stimmen hält ja immer wieder Entdeckungen aus den Archiven der Rundfunkanstalten bereit. Und dies hier ist schon ein wichtiger Text aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts, meisterhaft von Rolf Becker vorgetragen.
Vielen Dank. Der Novellenzyklus Gehirne, Rönne-Novellen von Gottfried Benn, gelesen von Rolf Becker, eine MP3-CD, 1 Stunde, genau 41 Minuten Hörzeit zum Preis von 15 Euro. Es ist eine Produktion von RBB Kultur aus dem Jahr 1984 und erschien im Verlag DAV. Das Hörbuch kam auf den 2. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom Juli. Und wer sich für die gesamte Liste interessiert, der findet sie mit vielen Hörbeispielen im Internet unter hr2.de. Ein Sommer in Niendorf, so heißt der neue Roman von Heinz Strunk. Heinz Strunk ist Schriftsteller, Musiker und Schauspieler. Er wurde 1962 in Hamburg geboren Und seit seinem ersten Roman »Fleisch ist mein Gemüse« hat er 11 weitere Bücher veröffentlicht. Der Goldene Handschuh stand monatelang auf der Bestsellerliste. Er wurde auch verfilmt und dieser Film lief im Wettbewerb der Berlinale. 2016 wurde Strunk mit dem Wilhelm-Raabe-Preis geehrt. Alle seine Romane sind neben diversen anderen Produktionen als Autorenlesungen bei Ruf Music Tacheles erschienen. Wie jetzt auch »Ein Sommer in Niendorf«. Wolfgang Schneider stellt uns das Hörbuch vor und beginnt mit einem Ausschnitt daraus.
Herrlich heute, windstill, der strahlend blaue Himmel nur von Kondensstreifen durchzogen und mit Möwen getröpfelt, entferntes metallisches Schlagen einer Bootsglocke, die Strandkörbe mit geräuscharmen Rentnern belegt, seine direkten Nachbarn ein knödelrundes, ganz vom Fett umschlossenes Diamant-Hochzeitpaar mit vergnügten Buttergesichtern, sitzen in ihrem Korb wie erschlagene Fliegen. Ein ebenfalls recht dicker Mann liegt mit dem Gesicht nach unten im Sand, als wäre er aus den Wolken herabgeplumpst.
Ostseestimmung mit Heinz Strunk. Möwen, Boote, blauer Himmel und korpulente Rentner. Wenn die Hauptfigur seines neuen Romans, der Jurist Georg Roth, über die Promenade schlendert, erregt vieles sein Missfallen. Er ist zum ersten Mal in Niendorf und eigentlich kein Strandtyp, sondern eine angespannte Existenz, ein Leistungsmensch. Jetzt nimmt er sich eine Auszeit, um schriftstellerischen Ambitionen nachzugehen. Ein Buch über seine Familie, eine pleitegegangene Unternehmerdynastie will er schreiben. Thomas Mann lässt grüßen. Heinz Strunk zeichnet Charaktere, die mit ihren Deformationen und Beschränktheiten in der Literatur sonst kaum eine Chance haben. In diesem Roman ist das vor allem die Gestalt des ständig alkoholisierten Hausverwalters und Strandkorbwächters Breda, der nebenbei auch einen kleinen Spirituosenhandel betreibt. Dort geht Roth bald öfter vor Anker, als ihm gut tut.
Das gibt's doch nicht. Verstohlen Linzer durch die Scheibe und tatsächlich hält hinter dem Verkaufstresen Breda die Stellung. Kunden sind keine zu sehen. Da hat einer sein Hobby zum Beruf gemacht, denkt Roth, und will weitergehen, doch zu spät. Breda hat ihn entdeckt und winkt ihn energisch hinein. Na, schon eingelebt? Wie wär's mit einer kleinen Stärkung?
Breda drängt sich auf, aber es geht auch ein Sog von ihm aus. Eigentlich ist der angesäuselte Sprücheklopfer unter Roths Niveau. Und doch ist er in seiner Niendorfer Einsamkeit immer wieder froh, dass Breda ihm zuverlässig Gesellschaft leistet und für inspirierende Getränke sorgt. Mit ihm kann Roth seine Ansprüche verlernen. Der bereits von schwerer Krankheit gezeichnete Breda übernimmt die Rolle jener Hadesführergestalten, die in Thomas Manns Novelle »Vom Tod in Venedig« – Heinz Strunk spielt mit diesem Bezugstext – den Weg in den Untergang begleiten. Während sich bei Thomas Mann der Schriftsteller Gustav von Aschenbach in einen grazilen Jüngling verliebt, der mit antikisierenden Formeln umschwärmt wird, verguckt sich Roth in die eher grobsinnlich gezeichnete Kellnerin Savina im Restaurant Brimborium, einem profanen Genusstempel.
Die Bedienung ist jung, drall, dümmlich, irgendwie unverschämt und lädt zum Träumen ein. Nach nur 10 Minuten serviert sie ihm eine riesige Riesenscholle, ein Fisch wie aus einer Sage. Es muss sich um eine Züchtung oder Mutation handeln.
Heinz Strunk, der zunächst in der Comedy-Szene bekannt wurde, ist ein passionierter Performer. Von ihm selbst mit Druck und Drive gelesen, gewinnen seine tragikomischen Leidensberichte erheblich an Authentizität und Plausibilität. Denn auch wenn Georg Roth sogar am Strand Anzug trägt, eigentlich ist sein Leben eine rauchende Ruine. Seine Ehe ist gescheitert, seine Frau Stefanie hat sich in ihrer Midlife-Crisis dem Christentum zugewandt, was Roth erbittert. Als er sie noch einmal besucht, kommt es zum hassgeladenen Streit.
Stefanie schweigt. Eine kleine Frau in einer großen Wohnung. Er hatte sie sehr geliebt, jetzt kann er sich nicht einmal vorstellen, sie auch nur sympathisch gefunden zu haben. Sagt der Peter Sloterdijk was, von dem stammt ein guter Satz. Religion sind Schuldgefühle mit verschiedenen Feiertagen. Kluger Mann, na egal, du liest ja wahrscheinlich nur noch in der Heiligen Schrift. Bitte geh jetzt. Genau, ich lasse dich jetzt mit deinen heiligen Heerscharen allein. Hast du dir eigentlich mal überlegt, was wäre, wenn Jesus nicht gekreuzigt, sondern gehängt worden oder auf dem elektrischen Stuhl gelandet wäre? Dann trügen die Christen Geigen oder Stühle um die Hälse. Findest du nicht lustig? Sorry, war nicht so gemeint. Love and peace.
Eindrucksvoll schildert Strunk eine Existenz auf der Kippe. Einen Mann, der in seiner Verlorenheit und Einsamkeit haltlos wird gegenüber dem Alkohol und gegenüber den eigenen Gefühlen der Wut und des Hasses. Immer wieder droht Roth auszurasten. Weil ihm die neuen Gäste im Apartment nebenan zu laut sind, schleudert er sein Glas auf den Balkon. und steht gleich darauf beschämt da im Angesicht der freundlichen, bescheidenen Leute.
Können Sie uns noch einmal verzeihen? Ein Lächeln erblüht auf Ihrem Gesicht, eines, dem man nichts entgegenzusetzen hat. Der Zorn entweicht aus Rot wie Luft aus einem Luftballon. Wie konnte ich nur, denkt er, und errötet, ganz benommen von diesem Ansturm von Freundlichkeit. Ach, nicht weiter wild, dann herzlich willkommen und schönen Aufenthalt. Danke, sagt die Frau, auf gute Nachbarschaft.
Das sind starke Szenen, in denen sich der im Krassen bewährte Schriftsteller Heinz Strunk als Meister der psychologischen Zwischentöne erweist. In den Dialogen spitzt er gerne zu, gibt den Figuren akustisches Relief, imitiert zum Beispiel derbe Säuferdialoge. Er lässt die Stimme aber auch sanft und mild werden, wenn einmal Gutes geschieht. Und die Heimsuchung durch die Liebe? Bei Strunk sieht sie anders aus als bei Thomas Mann. Keine Unterspülung einer scheinbar gefestigten Existenz durch den Sog des Erotischen, sondern frustrierte Triebwünsche, die Roths Verstand stillstellen und ihm ein närrisches Verhalten aufzwingen.
Seine Blicke kriechen auf sie zu wie Nattern im Heu, brennen sich durch ihre Kleidung. Irgendwas spürt sie, das sieht er. Er fühlt, wie seine Leidenschaft auf sie übergreift. »Ich liebe dich«, murmelt er, und erschrickt über diesen Satz, der ihm entglitten ist. Er schaut sich um, doch niemand hat's gehört. »Savina, Savina, Savina!« Er bekommt Herzrasen, wenn er nur ihren Namen denkt.
Auf den Spuren der Kellnerin erlebt Roth eine herbe Demütigung, die seinen Niedergang beschleunigt. Zumindest den Niedergang seiner bürgerlichen Existenz. Trotzdem findet er am Ende aller heruntergeschraubten Erwartungen ein bescheidenes Liebesglück, wo er es zuvor am allerwenigsten erwartet hätte. Nicht jeder Roman von Heinz Strunk ist stark, aber Sommer in Niendorf gehört zu seinen besten. Vor allem in der ungekürzten, nur in einzelnen Formulierungen vom Buch abweichenden Audiofassung. Strunk lesen? Sicher doch, aber besser noch, man hört dem Autor selbst zu.
Wolfgang Schneider hat uns das Hörbuch »Ein Sommer in Niendorf« von Heinz Strunk vorgestellt. Eine Autorenlesung, eine MP3-CD zum Preis von 20 Euro, 4 Stunden, 43 Minuten Hörzeit und erschienen bei Ruf Music Tacheles. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen. Jetzt kommen wir zu unserer Rubrik »In eigener Sache« und diesmal geht es nicht um ein Hörbuch im eigentlichen Sinn, aber doch um Geschichten zum Hören. Um frei erzählte Geschichten für Erwachsene und für Kinder. Ende Juni hat HL2 Kultur wieder 28 solcher frei erzählten Geschichten als Podcast in die Welt geschickt, in Zusammenarbeit mit dem 18. Sparda Erzählfestival. HR2-Redakteurin Juliane Spatz, die den Podcast betreut, ist jetzt zu Gast in der Hörbuchzeit. Juliane Spatz, was für ein Festival ist das und was genau dürfen wir uns unter diesen frei erzählten Geschichten vorstellen?
Ja, das Sparda Erzählfestival findet als Live-Festival seit nunmehr 18 Jahren immer im Herbst in Kassel statt. Einst hat es Heiner Böhnke gegründet. Seit 2015 hat Gudrun Radtke die künstlerische Leitung inne, die ist selbst Erzählerin. Und ich begleite das Festival seit ein paar Jahren für HR2 Kultur und dachte am Anfang auch, na, was wird denn das so sein? Na, da treten professionelle ErzählkünstlerInnen auf und erzählen Geschichten. Märchen, Sagen, Legenden, Literatur. Und auch eigene Geschichten für Kinder, ja, aber vor allem eigentlich für Erwachsene. Das Besondere ist eben hier wird die uralte Kunst des mündlichen Geschichtenerzählens gepflegt, aber ganz frisch und ganz modern. Das heißt, die Erzählerinnen und Erzähler erzählen ohne Buch und ohne Manuskript, also sie lesen nicht vor und sie deklamieren auch nicht. Sie bringen also keine auswendig gelernten Geschichten auf die Bühne, sondern sie erzählen wirklich frei. Und das meint jetzt nicht, dass sie sich die Geschichten in diesem Moment spontan ausdenken. Die wissen natürlich ganz genau, welche Geschichten sie jetzt erzählen wollen, welche sie auf die Bühne bringen wollen, aber sie erzählen frei entlang der Bilder ihrer Geschichten, ohne dass die Worte und Sätze genau feststehen. Die können eben je nach Situation und Publikum variieren. Und auch das gehört zum Besonderen beim freien mündlichen Erzählen. Es besteht ein unmittelbarer Kontakt zum Publikum. Das kann eben auch mal angesprochen werden. Reaktionen aus dem Publikum können aufgenommen werden und in das Erzählen mit einfließen. Es ist eben kein Theater.
Also diese frei erzählten Geschichten wurden dann mitgeschnitten und die gibt es jetzt auch als Podcast.
Richtig, im ersten Corona-Jahr, also 2020, da hat HR2 Kultur, weil das Festival in Präsenz ja nicht stattfinden konnte, wie so viele andere Veranstaltungen, hat HR2 Kultur die Erzählerinnen und Erzähler ins Studio geladen und ihre frei erzählten Geschichten als Podcast veröffentlicht. Das war erfolgreich und wurde dann letztes Jahr wiederholt. Und nach 6 Monaten verzeichneten die Geschichten schon 90.000 Abrufe. So viele Menschen erreicht das Live-Festival in Kassel natürlich nicht. Und nun gehen wir also in die dritte Runde mit dem Geschichten-Podcast.
Jetzt haben Sie vorhin diese uralte mündliche Erzählkunst erwähnt und haben gesagt, dass diese Erzählkunst hier modern interpretiert wird. Was meinen Sie damit genau?
Naja, also hier werden schon auch viele Märchen erzählt, übrigens aus der ganzen Welt, aus Afrika, aus der jüdischen Tradition, aus Schottland. Ein Märchen aus der Ukraine ist diesmal dabei. Also viele Märchen und Geschichten, die man hier so gar nicht kennt. Aber das sind keine, ich formuliere das jetzt mal ein bisschen bös, verstaubten Märchentanten oder Onkel, die da erzählen, sondern die bringen diese alten Geschichten auch ins Heute, verknüpfen sie mit dem Hier und Jetzt. Und sie erzählen ja auch eigene Geschichten, freche Geschichten, lustige Geschichten sind dabei, nachdenklich, traurig, also die ganze Bandbreite. Und die Geschichten, die wir diesmal für Erwachsene veröffentlicht haben, stehen unter dem Motto Ich, Du, Wir, Geschichten vom Miteinander. Und da erzählt zum Beispiel Susanne Tickemann. Susanne Tickemann ist lange Schauspielerin gewesen, hat Impro-Theater gespielt und ist aber auch schon seit 20 Jahren mündliche Erzählkünstlerin. Und sie hat eine Geschichte mitgebracht, die den Titel Rache für Schneewittchen trägt.
Es begann ganz harmlos im Schrebergarten. Frau König hatte gerade den Rasen gemäht und die Kanten fein säuberlich beschnitten. Und jetzt ruhte sie sich in ihrer Hollywood-Schaukel aus und ließ ihren Blick über ihr kleines, grünes Reich gleiten. Ach, sie liebte ihren Garten. Da vorne die Koniferen und davor das Staudenbeet mit Gladiolen und Margeriten. Am kleinen Teich stand Bambi und daneben der Froschkönig. Und auf dem Rasen, da thronte Schneewittchen, umringt von den 7 Zwergen, die sehr geschäftig wirkten. Ihr ganzer Stolz, das waren aber ihre Edelrosen. Schön in Reihe links und rechts neben dem kleinen Weg gepflanzt, standen sie in voller Blüte. Prinz Noir, Queen of the Night, Fairy Tales, Dream of Snow White. Ach, es hätte so schön sein können, wenn. Und in Geschichten und auch im Leben gibt es immer dieses Wenn. Es hätte so schön sein können, wenn es da nicht den Nachbarn zu Linken gegeben hätte, Herrn Jäger, und seine verquere Vorstellung von naturnahem Gartenbau. Was daraus erwuchs, das hatte Frau König ja Tag für Tag vor Augen.
So fängt sie an, die Geschichte Rache für Schneewittchen. Kann man sich gut vorstellen, dass sich da in der Schrebergartenkolonie zwischen Frau König und Herrn Jäger schnell was zusammenbraut? Die Frage ist eben nur, wie? Susanne Tickemann spielt hier natürlich auch mit Märchenmotiven und sie erzählt von diesem Nachbarschaftsstreit, wie ich glaube, viele ihn auch in Ansätzen kennen, mit feiner, aber auch ganz spitzer Ironie und es macht beim Zuhören ungeheuer viel Spaß.
Eine Geschichte für Erwachsene, sie bieten aber auch Geschichten für Kinder an.
Genau, von Freundschaft und Mut lautet hier das Motto. So findet man die Kindergeschichten auch auf hr2.de und in der ARD Audiothek. 12 Geschichten für Kinder von 4 bis 10 sind da versammelt. Und da geht's um besondere Freundschaften, wie die zum Beispiel zwischen einem Wolf und einem Prinzen. Und es werden pupsende Monster listig besiegt, herzlose Riesen oder auch Könige wie dieser hier.
Dieser König war sehr speziell. Er ertrug nämlich keinerlei Ruhe, keinerlei Frieden, keine Freundschaft. Immer wenn es um diesen König herum allen gut ging, wenn die Stimmung freundlich und friedlich war, wurde der König sehr unruhig. Es begann ihm am ganzen Körper zu krabbeln, zu kribbeln und zu jucken. Er sprang auf und ab und er kratzte sich und scharrte sich. Und dann fing er an zu schrumpfen. Ja, er wurde kleiner und kleiner und kleiner. Das gefiel dem König natürlich gar nicht. Wenn er also dieses Kribbeln verspürte und so schrumpfen begann, brüllte er seine Minister an. Er verärgerte seine Frau, er stritt mit seinen Kindern, ja, er stritt mit jedem, der ihm in den Weg kam. Und wenn er dann mit allen im Streit lag und keinerlei Frieden mehr um ihn herum war, dann begann er wieder zu wachsen und fühlte sich wohl und stark.
Ja, solche Könige kennen wir natürlich auch heute noch. Und auch dieser hier im Märchen, das Märchen heißt Friedensvogel. Und es wird erzählt von einer Erzählkünstlerin aus Jena, Antje Horn. Auch dieser König hier kann es nicht lassen und zettelt einen Krieg an. Aber da hat er die Rechnung ohne den Friedensvogel gemacht. Das klingt vielleicht nett und niedlich, aber dieser Friedensvogel hat es wirklich in sich. Der lässt sich nicht einschüchtern, der ist frech und beharrlich und ich finde herrlich subversiv. Also ein tolles, ein sehr erfrischend erzähltes Märchen und hochaktuell. Eine Geschichte, die wir übrigens nicht nur bei den Kindern, sondern auch in dem Podcast-Channel für die Erwachsenen veröffentlicht haben.
Ganz herzlichen Dank, Juliane Spatz. Sie haben uns neugierig gemacht auf die 28 Geschichten, frei erzählt, 12 für Kinder, 16 für Erwachsene, zu hören als Podcast auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Ich, du, wir, Geschichten frei erzählt, so heißt der Podcast-Kanal für die Erwachsenen, und von Freundschaft und Mut, Geschichten für Kinder, der für die Kinder. Und wenn Sie jetzt nicht mitschreiben konnten, der Titel Ihnen zu lang war, merken Sie sich einfach hr2.de, schauen Sie da in die Podcast rein, im Menüpunkt Podcast da runterscrollen und dann finden Sie diese beiden eben erwähnten Reihen. Die Hörbuchzeit geht damit zu Ende. Und es verabschieden sich heute Dorothee Meyer-Karweg, Juliane Spatz, Wolfgang Schneider und mein Name ist Christiane Hillebrand.